Oh mein Gott, ist das gerade schön gewesen. Sorry, ich sitze hier gerade zum Balkon und da ist so ein kleiner Vogel, der ist gelandet und hat bei uns am Balkon was gepickt. Das war gerade mega. Egal. Auf jeden Fall.
1 Live. Bratwurst und Baklava.
Hallo Leute, einen wunderschönen guten Tag. Hier ist Bratwurst und Baklava. Mein Name ist Özcan Coşar und next to me is my man...
Bastian Wielendörfer. Da? Na, wie ist... Alter, hörst du das, was hier so rumzippelt? Oh ja, du hörst es, ne? Hörst
ja.
Das? Ja, das ist mein Hund. Mein Hund läuft über den Laminatboden. Es tut mir leid, er atmet wahrscheinlich gleich auch ein bisschen, aber du kennst ihn ja, er ist ja völlig harmlos, ne? Wenn er jetzt die Aufnahme stört, das ist der Otto. Otto ist gut drauf, 5 Jahre alter Mops, ohne Klöten, aber sonst... ich kann ihn leider nicht komplett ruhig stellen, das ist ärgerlich, aber er ist ja so lieb.
Gehst du eigentlich mit dem auch nachts raus?
Klar,
also so,
also vorm Schlafen gehen muss er nochmal scheißen. So wie ein Rentner.
Das macht er.
Ja, der, abends um 8 Uhr, um 10 Uhr wird nochmal der Glücksklumpen rausgehauen. Aber dann pennt er auch bis 1 Uhr mittags. Das ist eigentlich ganz geil. Also der ist echt Langschläfer, der Hund. Das ist sehr angenehm, weil das bin ich ja auch.
Ich glaube, ich könnte das nicht. Also, boah, das ist voll die krasse Verantwortung. Man nachts und dann auch noch bei Schnee, egal wann, gell, du musst immer raus mit dem.
Du musst immer raus, das stimmt, aber es ist auf der einen Seite ist ganz geil, weil du halt wirklich, ne, weil es dich von der Couch hochbringt, so, also, weißt du, es gibt ja so Tage, wo es draußen fies ist, wo man echt gar nicht rausgeht und der Hund bringt dich halt bei Wind und Wetter dazu, zumindest kurz vor die Tür zu gehen. Und außerdem jetzt, weil es ein Mops ist, so, weißt du, zum Beispiel, wenn es geschneit hat, dann geht der Otto wirklich bis zur nächsten Laterne, das sind ungefähr 8 Meter vor meinem Haus, scheißt da direkt dran und geht sofort wieder rein. Der hat nämlich auch überhaupt keinen Bock auf schlechtes Wetter. So. Das ist kein Husky, weißt du, das ist so eine Hunderasse. Der Otto, der ist eigentlich für die Couch geboren worden. So. Der würde am liebsten gar nicht das Haus verlassen. Wenn ich dem beibringen würde, wie man ins Wasserklosett scheißt, dann würde er auch das machen, aber das kriegt er leider nicht hin, weil er so klein ist.
Bist du so ein Wintermensch, Basti? Also magst überhaupt du das, wenn es kalt ist?
Überhaupt nicht. Mein persönliches Ziel für mein Leben, wenn ich irgend so eins habe, ist, dass ich auf jeden Fall, wenn ich älter bin, sagen wir mal so über 50, über 60, den Winter nicht mehr in Deutschland verbringe, sondern dass ich dann eine kleine Wohnung auf, keine Ahnung, Teneriffa habe oder in Marokko oder irgendwo, wo es zumindest okay ist vom Wetter her. Winter ist überhaupt nicht meins. Ich kann kein Skifahren und ich kann auch mit den Wetterbedingungen in Deutschland echt nicht viel anbringen.
Ich habe das auch noch nie gemacht. Skifahren. Also Schlitten fahren, okay, aber ich habe mir dann immer so den Arsch abgefroren, dass ich nach einer halben Stunde abgebrochen habe und gesagt habe, hey, ich gebe mir das nicht mehr. Weißt du, dann, keine Ahnung, fahre ich lieber Fahrrad im Sommer und den Berg runter. Das ist auch cool, aber ey, das kann ich mir nicht. Ich habe das immer bei, als ich damals in der Gastro gearbeitet habe, hat mich das immer so geflasht, dass bei meistens, also sorry, wenn ich das jetzt so verallgemeiner, aber so Deutsche, dass die draußen saßen und weißt du, wir hatten auch noch Tische draußen, auch wenn es geschifft hat und
Alter, Schnee. Der Deutsche, das kennst du doch, im November wird abgegrillt, im April wird angegrillt. Das ist so, ja, der Deutsche, der sitzt draußen, sobald es über der Temperatur ist, wo dir sofort die Klötze am Stuhl festfrieren, gehst du raus. Das ist total deutsch. Aber mein Schwiegervater hat mal erzählt, als er ein Kind war, da haben seine Eltern ihm am 1. April immer sofort kurze Hose angezogen. Also es war klar, 1. April ist der Tag, an dem der Sommer anfängt bei denen und ab dem Tag wird kurze Hose getragen. Und wenn draußen 3 Grad waren und Schnee, kurze Hose.
Nee.
Das ist so im Deutschen irgendwie verankert. Ich habe keine Ahnung. In anderen Kulturen, in denen es nie richtig kalt wird, da gibt's das, glaube ich, in der Art und Weise gar nicht.
Nee. Ey, bei mir saßen die in der Gastro draußen, haben kaltes Bier getrunken. Draußen war 4 Grad, verstehst du?
Gibt's eigentlich türkische Skifahrer? Gibt's in der Türkei Skifahren? Ja, oder?
Ja, da gibt's ja schon. Es gibt Leute, die da oft Skifahren gehen. Es gibt ja auch viele Berglandschaften in der Türkei und da gehen die oft Skifahren. Aber ich habe das noch nie gemacht.
Das ist immer so eine blöde Frage, weil ich weiß, du kommst aus Stuttgart und ich finde ihre Frage auch immer, die hat immer so einen rassistischen Unterton. Aber wo kommt denn deine Familie ursprünglich her? Also wo lebt deine Urgroßeltern? Wo haben die in der Türkei gelebt?
Die haben nicht in der Türkei gelebt, in Angola.
In Angola.
Nein, also meine Mutter kommt ursprünglich aus Georgien. Und
ach so.
Und mein Vater ist Original Turkish Gangster Und meine Mutter, ihre Familie sind haben eigentlich georgischen Ursprung, aber ich glaube so in der Zeit des Osmanischen Reiches sind die, als es dann zerfallen ist, sind die halt in die Türkei. Aber die kommen aus Samsun, das ist im Norden
Samsung?
In der Türkei.
Ja. Bauen die da Handys?
Ohne G.
Samsung. Aber Norden ist dann eine kühlere Gegend oder ist das trotzdem sehr mediterran?
Ja, das ist schon heiß, auch im Sommer extrem heiß, aber klar, die haben halt auch einen Herbst und Winter, wobei man jetzt, wenn man eher in den Süden geht, Richtung Antalya und so, da ist schon länger warm, also auch in Izmir, da ist in der Winterzeit ist da auch manchmal 16, 18 Grad, also dass die mal Schnee haben, ist sehr, sehr selten.
Ey, die Türkei ist so ein wunderschönes Land, die Leute sind so nett, weißt du, was der einzige Grund ist, warum ich nicht mehr in die Türkei fahre?
Jetzt kommt's.
Händler. Ich kann es nicht. Ich kann es einfach nicht. Ich fahre nicht in Länder, in denen ich krass mit Händlern mich auseinandersetzen muss. Weißt du, es gibt so Länder, zum Beispiel Madeira, Portugal, ne? Wenn du da in einen Laden reinkommst, der Portugiese ist total anders. Den störst du in seinem Laden. Der hat überhaupt keinen Bock auf dich. Ne? Du kommst in den Laden rein, die spricht keiner an. Niemand so. Ne? Selbst wenn du eine Frage hast, kriegst du nur so ein hochgezogenes Kind im Sinne von, du Bastard. Du beschmutzt mein portugiesisches Geschäft hier nicht mit deinen europäischen Füßen. Oder mit deinen deutschen Füßen. In der Türkei, wenn du irgendwo lang gehst, ne? Hey, Habibi, oder was immer. Also, Habibi ist nicht türkisch, ne? Das ist, glaube ich, ist Habibi,
Habibi
türkisch?
Habibi ist arabisch,
ne? Arabisch. Und dann so, hey, wo kommst du her? Was ist der Fußballverein? Oh, Borussia, ne? Und denkst so, Alter, ich, nicht weil ich die Leute nicht mag, sondern weil ich bin halt super schlecht darin, Nein zu sagen. Ich habe einen Türkei-Urlaub mit meiner Frau mal gemacht vor 10 Jahren. Die Hälfte des Urlaubs waren wir nur in Geschäften, in die wir eingeladen worden sind. Weil immer, wenn jemand sagt, hey, komm rein, Freund der Familie. 10 Minuten später standen wir in diesem Laden und ich irgendwie mir irgendwelche Sachen fast andrehen lassen, während meine Frau immer neben mir sagt, wir nehmen das nicht mit. Auf keinen Fall kaufen wir hier einen Teppich. Wir kaufen kein, was willst du mit diesem Teppich? Und ich sag so, aber der ist doch so schön gewebt und da ist 70% Kamel mit drin und so. Ich kann das überhaupt nicht. Das Krasseste, was ich erlebt habe, ich kam aus dem Hotel und wir hatten vor dem Hotel so Nüsse stand. Ne? Da stand so ein Typ, hat Nüsse verkauft. Ne? Und am letzten Tag des Urlaubs habe ich zu meiner Frau gesagt, okay, komm, der guckt immer so nett, wir kaufen da jetzt ein paar Nüsse. Ne? Ich hin so, er so, konnte auch Deutsch. Ne? Und okay. Ich so, ja, bitte 200 Gramm Nüsse. Er nickt, ne? Also es waren so kantierte Nüsse, so schon lecker, so Mandeln oder so Zeug, ne? Und dann holt er da so eine Tüte raus. Aber ich meine nicht eine Tüte, sondern ich meine Müllbeutel, so 100 Liter, ne? Und nimmt diesen Beutel und kippt da rein, so bang, 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 bang. Und ab einem bestimmten Punkt war mir klar, das können keinesfalls 200 Gramm sein. Nicht mal bei Federn wären das 200 Gramm, ne? Und dann tut er das so auf die Waage und ich so 3,4 Kilo. Und er guckt mich an, so 100 Euro. Und ich so, ich wollte 200 Gramm. Du hast gesagt, du willst. Und ich so, nein, 100, ich will 200 Gramm. Er so, du musst 100 Euro zahlen. Ne? Und ich stehe dann so, ja, aber ich wollte nur 200 Gramm Nüsse haben, nicht 3,5 Kilo. Was soll ich denn mit 3,5 Kilo Nüssen, Alter? Ich bin kein Eichhörnchen. Und meine Frau daneben so, wir kaufen hier gar nichts. Niemals. Behalt deine scheiß Nüsse. Ne? Dann fast ein Krieg angefangen auf der Straße. Gott. Das war so unangenehm. Ne? Ich kann das nicht. So, ich habe fast 3,5 Kilo Nüsse gekauft, nur weil ich so höflich bin. Weil ich es fast nicht übers Herz gebracht habe, Nein zu sagen.
Das ist die Masche von vielen Verkäufern. Also die sind, die haben ja eine Mission dort und das ist Verkaufen. Und die wissen, dass die Menschen, die dorthin kommen, wahrscheinlich nie wieder kommen werden. Und ich kenne es auch aus der Türkei. Also die erkennen ja aus 8 Kilometern, dass du kein gebürtiger Türke bist, sondern halt auch.
Ach, die Tourist. Können das sehen, dass du kein gebürtiger Türke bist.
Natürlich.
Also dass du kein. Nein, Entschuldigung, du bist ja. Also dass du nicht in der Türkei geboren bist, sondern dass du ein deutscher Türke bist. Das können die sehen.
Genau. Oder? Ja, das sehen die sofort. Das sehen die allein an deinem Haarschnitt, so wie du läufst. Das ist wirklich, das ist ein Unterschied. Also auch sobald du anfängst zu sprechen, merkt man das sofort.
Also schön, weil dass der Hund im Hintergrund atmet. Das klingt, glaube ich, so, als würde ich hier gerade irgendjemand erwürgen. Hört man das?
Ich hab's nicht gehört.
Sorry, die können sehen, dass du
natürlich. Okay. Und sobald du anfängst zu sprechen, Basti, an der Sprache, erkennen die das. Und dann wissen die, das ist dann der gleiche Modus. Die wissen, okay, dem verkaufe ich jetzt was. Und die ziehen dich in die Läden rein. Und
auch als Deutsch-Türke versuchen die das.
Natürlich, Mann. Die wissen natürlich, wenn du Asche hast, dann ist denen egal, ob du Kosovo-Italiener bist oder Albaner oder sonst irgendwas. Weißt du, das ist für
Albaner.
Die einfach nur so. Ich muss dem jetzt was verkaufen. Und dann
wie gehst
hauen die
du dann
halt
damit
rein.
Um?
Also ich bin immer knallhart. Ich bin in der Türkei knallhart. Ich sag immer, hey, lass mich in Ruhe und dreh die auch weg. Und dann ziehen die nochmal. Ich sag, hey, es reicht jetzt. Verstehst du? Und dann wissen die, okay, gut, der ist schon abgehärtet. Aber die meisten Menschen, und so funktioniert ja auch das Prinzip des Verkaufens. Du nutzt eigentlich die Höflichkeit oder auch Höflichkeit, sondern das, oh mein Gott, ist das gerade schön gewesen. Sorry, ich sitze hier gerade zum Balkon und da ist so ein kleiner Vogel, der ist gelandet und hat bei uns am Balkon was gepickt. Das war gerade mega. Egal. Auf jeden Fall nutzen die das.
Ein guter Einwurf von der Giancosa, dem Naturfilmer.
Guck mal, ich habe das ja früher auch gemacht. Ich habe ja früher Verkäufer ausgebildet im Fitnessstudio.
Dich kann ich mir auch total gut vorstellen, wie du Leuten so eine 10-Jahres-Mitgliedschaft bei McFit andrehst. So.
Genau.
Total gut vorstellen.
Basti, wir waren auf Lehrgängen und da waren Leute, die zum Beispiel dich im Verkauf ausgebildet haben, und das gibt Hard Selling, heißt das. Also Hard Selling, auf solche Seminare gehen zum Beispiel diese Verkäufer von Vorwerk, die bei dir an der Türe klingeln.
Darf ich ihnen meinen Kobold zeigen?
Genau. Und da beim Hard Selling lernst du zum Beispiel, wenn ein Kunde sagt Nein. Nein heißt N-E-I-N. Noch ein Impuls notwendig. Verstehst du? Und die geben dann
nicht
auf.
Das ist ja wohl die geilste Abkürzung. Noch ein Impuls notwendig.
Genau. Und dann.
Das darfst du aber wirklich bei gar keinem.
Soll ich dir mal die Masche erzählen? Hier vom Fitnessstudio? Jetzt zieh dir mal das rein, Basti. Du kommst rein im Fitnessstudio und es läuft folgendermaßen ab. Ich setze mich mit dir hin und dann kommen erstmal die Fragen so, Standard Smalltalk, schön, dass du hierher gefunden hast, etc. pp. Und wie kann ich dir helfen? Und dann sagen sie zum Beispiel, ja, ich wollte mich im Fitnessstudio mal umschauen und ich möchte Sport machen. Und dann fragt man die Leute zum Beispiel, welche Ziele hast du denn? Und die meisten sagen natürlich, und jetzt, das nennt man eine Voreinwandsbehandlung. Also du tust schon im Vorfeld Einwände, die dich später beim Abschluss bringen könnten, behandeln. Und dann sagen die zum Beispiel, ja, ich wollte abnehmen. Und dann kommt die Bastardfrage des Lebens. Okay? In welchen Momenten merkst du denn, dass du abnehmen möchtest?
Jetzt guck dir mal das an. Das haben die mich auch schon gefragt, Alter. Ich war ja einmal im Fitnessstudio. Genau. Das ist wirklich eine Frage, die sie stellen.
Genau. Und dann sagst du zum Beispiel, keine Ahnung, Standard halt, dass du sagst, ja, wenn ich vorm Kleiderschrank stehe und die Hosen nicht mehr passen, oder dann sagst du, wenn ich am Strand entlang laufe und mich schäme, weißt du, weil ich einen Bauch hab oder weil ich mich nicht wohlfühle oder mich die Leute komisch anhaben. Und dann kommt dieser richtige, ich mach dich jetzt fertig Satz. Und das ist dann der hier. Es ist wirklich dieser Satz. Wie fühlt sich das an? Und dann musst du ruhig sein. Und dann tust du so gesehen. Wie fühlt sich
das an, Alter? Was ist das denn? Angelika Calvers, die Fernsehpsychologin? Was willst du denn da sagen?
Nein, weißt du, warum die das machen? Also diese Ausbilder, die bringen dann diesen Menschen in einen Tiefpunkt. Verstehst du? Die bringen dann diesen Menschen in einen Tiefpunkt, dass der dann sagt, wie fühlt sich das an? Also jetzt tust du den eigentlich in diese Situation reinbringen, wie er sich am Strand fühlt. Natürlich fühlt er sich da nicht gut.
Das ist genau das Gleiche, was bei so Fernsehinterviews gemacht wird. Wenn so Leute interviewt werden, die eine Katastrophe miterlebt haben und das Fernsehen will versuchen, die zum Heulen zu bringen, so die Frage, wie haben sie sich in dem Moment gefühlt? Und denkst so, Alter, soll die Person sich denn gefühlt haben, als ihr Kind im Auto verreckt ist? So, was ist das für eine Scheißfrage?
Ja, Mann, das ist so eine richtige Bastardfrage.
Und das macht man im Fitnessstudio?
Genau, und dann hast du dann später, wenn die dann sagen, ja, ich möchte mir das noch überlegen, und dann kommt halt so diese Redegewandtheit, dann sagst du, natürlich kann ich das verstehen, Michael. Viele unserer Kunden haben genauso reagiert wie du und haben gesagt, sie möchten sich das überlegen. Aber du sagtest doch vorhin, dass es dir wichtig ist, bla bla bla, und dann blub blub, und dann kommst du wieder auf dieses Abnehmen, und dann machen die so einen Druck, Alter, dass du in dem Moment abschließt. Weil statistisch gesehen dauert es 7 Jahre, dass ein Mensch von dem Gedanken, dass er Fitness machen will, bis er ins Fitnessstudio kommt, um sich das anzugucken, 7 Jahre. Und die Verkäufer sagen halt, wenn er da nicht abschließt, dann hast du den verloren. Ich habe das aber nie so gemacht. Ich habe das gehasst, und ich habe den Menschen zum Beispiel, wenn die gesagt haben, hey, mir ist das zu teuer, dann bin ich ins Büro gegangen, habe eine Vereinsliste ausgedruckt von Vereinen in der Gegend, und habe ich gesagt, guck mal, mein Freund, hier hast du eine Liste, da zahlst du im Jahr 80 Euro, aber da kannst du zum Beispiel wandern gehen, Walking-Kurse, und das ist alles inklusive. Bitte mach etwas für deine Gesundheit. Und dann sind die Leute trotzdem mit dem Lächeln. Vielleicht habe ich dann einen Abschluss weniger, aber ich habe einen Menschen davor bewahrt, dass er, wenn er sich über den Tisch gezogen fühlt oder wenn er sich anmeldet, zweimal kommt und dann nie wiederkommt und dann jahrelang zahlt. Das ist für mich, ich will am nächsten Tag halt in den Spiegel schauen.
Das ist eine sehr positive persönliche Eigenschaft, die du da hast. Mir war das ehrlich gesagt gar nicht so richtig bewusst, dass in Fitnessstudios so gehandhabt wird. Man muss ja, ich war in zwei Fitnessstudios in meinem Leben. Ich habe es beides mal nicht durchgehalten. Ich glaube, ich habe das schon mal erzählt, ne, dass ich mich mal bei Kisa Training angemeldet habe.
Oh mein Gott.
Und ich bin vorher hingegangen und habe gesagt dazu, ich zahle 2 Jahre im Voraus bar. Ich glaube, es waren 980 Euro, habe ich bar bezahlt, so vor Ort. Ach, ne, weil ich gedacht habe, okay, das ist so viel Kohle für so viel Scheiße. Mhm. Dann wird mein Geist nächste Woche sagen, ey Basti, du musst da hingehen, weil du hast jetzt schon 1000 Euro dafür ausgegeben. Und eine Woche später musste ich feststellen, mein Geist ist dumm, weil ich habe nur gedacht, Alter, ich habe da so gar keinen Bock drauf. Ich war da 3 Mal, ich habe es gehasst wie die Pest. Ich habe auch vorher gedacht, ich gehe zu Kisa-Training, weil dann sitzen da so Omas vor mir im Ruderautomaten, denen so halb die Tena Lady aus der Leggings hängt und die so gar nichts ziehen können. Und dann komme ich mir mit meinen 30 Kilogramm am Butterfly, komme ich mir wie ein starker Typ vor. Dann gehe ich dahin und sehe, dass selbst die 70-jährigen Rentnerinnen mehr heben als ich. Und dann hatte ich überhaupt keine Motivation mehr. Also Fitnessstudio ist sowas dafür. Ich glaube, es geht 95% der Leute, die in der Datenbank eines Fitnessstudios stehen und bezahlen, gehen nie hin,
natürlich,
oder?
Das sind
die
besten
Kunden. Was ist die Quote ungefähr?
Das sind die besten Kunden.
Die nutzen dir die Geräte nicht ab, die pissen dir nicht deine Toiletten kaputt. Die sind gar nicht da, aber sie
Wasser
zahlen
nicht
trotzdem.
Verschwenden. Die tun das Wasser nicht verschwenden beim Duschen. Abnutzungen, so wie du sagst, bei Geräten etc. Das sind die besten Kunden, sagen
auch Fitnessstudio-Betreiber. Am liebsten haben wir die Kunden, die nie da sind, die nie kommen.
Genau,
das sind die allerbesten.
Genau.
Das ist aber auch schon geil
aber
irgendwie.
Ich sag's mal immer so, es ist toll, etwas für seinen Körper zu tun, aber jeder Mensch muss herausfinden, was ihm Spaß macht. Und deswegen, der eine mag's im Fitnessstudio, der andere mag vielleicht mehr Kurse.
Ich mag zum Beispiel gerne Diablo 3, aber das hat meinem Körper noch nicht geholfen. Ärgerlich.
Ja, jetzt kommt's, aber wenn du zum Beispiel ein Fahrradergometer hast, also so ein Liegefahrrad, wo du zu Hause währenddessen halt Rad fahren kannst und Diablo 3 spielen, dann tust du auch was für deinen Körper.
Das habe ich gemacht. Ich habe zu Hause ein Rudergerät, das gleichzeitig so ein Fahrrad ist. Und das benutze ich zum Beispiel.
Oh mein
Gott. Da habe ich mir Serien rausgesucht. Alter, ja, ich bin Opa. Aber ich habe Bock, also ich habe null Bock, da drauf zu gehen. Aber ich habe mir vorgeschrieben, ich gucke das oder ich gehe da nur drauf. Oder ich darf eine bestimmte Serie nur gucken, wenn ich da drauf sitze. So. Und diese Serie ist geil. Zum Beispiel habe ich Breaking Bad komplett alle 6 Staffeln auf diesem Fahrrad geguckt. Alles.
Echt jetzt?
Ja, ich habe mir vorher festgelegt, ich kann Breaking Bad nur gucken, wenn ich auf diesem Fahrrad sitze. Und da Breaking Bad eine wirklich verdammt geile Serie ist.
Geile Serie, oh mein Gott.
Jetzt gerade gucke ich Bad Blood, das kennt keiner. Das gibt's bei Netflix. Das ist so eine kanadische Crime-Serie, so ein bisschen wie Der Pate, aber in Kanada. Sehr gut, gibt's umsonst bei Netflix, könnt ihr mal gucken. Und die darf ich auch nur gucken, wenn ich auf diesem Fahrrad sitze. Aber
Basti,
das reicht halt noch nicht als Fitness, so, weißt du? Also ich müsste halt einfach, ich bin jetzt zu alt, so, ich müsste mehr machen. Aber ich habe weder die Zeit, noch habe ich den Bock.
Kannst du mir einen Gefallen tun und ganz kurz den Leuten, die Breaking Bad nicht kennen.
Soll ich Breaking Bad für dich einmal zusammenfassen? Du magst meine Zusammenfassung.
Oh mein Gott, das wäre so geil. Bitte mach das mal. Bitte.
Also,
ich liebe das,
Breaking
wenn du
Bad
das machst.
Handelt von einem Chemielehrer namens Walter White, der an Lungenkrebs erkrankt und in eine unerwartete finanzielle Schieflage gerät und sich deshalb die Behandlung seines Lungenkrebses leider nicht leisten kann. Und dann auf einen ehemaligen Mitschüler namens Jesse Pinkman trifft, der früher bei ihm in der Schule versagt hat und bei dem er mitbekommt, dass man mit dem Herstellen von Drogen sehr viel Geld verdienen kann und sich dann entscheidet, aufgrund seiner wirklich elaborierten seines großen chemischen Wissens selber Meth zu kochen. Und diese beiden bauen dann ein Meth-Imperium auf, in dem Walter White immer mehr vom charmanten, aber sagen wir mal lächerlichen Chemielehrer zu einer Art Drogen- und Unterweltboss avanciert. Und das geht über 6 Staffeln und endet ganz tragisch. Ist das eine Zusammenfassung, mit der du leben kannst?
Oh mein Gott, Alter. Ey, ich liebe das, wenn du das machst. Ey, das ist das Beste, was es gibt, Alter. Basti. Hey, wir müssen das ab jetzt in jeder Folge machen. Du musst
ja,
immer
in jeder Folge fasse ich irgendwas für dich zusammen, spontan.
Bitte. Ey, ich schwöre, ich habe gerade Herzklopfen gekriegt und ich habe die ganze Serie komplett sind mir gerade vor den Augen, habe ich all diese Szenen in so kurzen Abschnitten, tick, 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 habe ich das gerade alles vor Augen gehabt. Mega.
Okay, was ist deine Lieblingsserie?
Also, ich liebe Narcos, muss ich ehrlich sagen. Narcos habe ich...
Dann fasst jetzt Narcos einmal für mich zusammen.
Pablo Escobar fickt alle Haare. Und am Ende wird er selber gefickt.
Das ist auf zwei Narcos, Sätze
hast du Narcos nicht gesehen?
Richtig. Narcos hast Narcos du noch nie gesehen? Ich habe die erste Staffel gesehen, aber irgendwie, ich weiß nicht, was mich nicht gekickt hat. Ich weiß
also
es nicht.
Die Serie Narcos beruht eigentlich auf wahren Begebenheiten und stellt das Leben von Pablo Escobar, einem Drogenbaron in Kolumbien, dar.
Dem Drogenbaron.
Dem Drogenbaron überhaupt, genau. Und er hat sich auch vom kleinen Halunken zum Drogenboss hochgearbeitet. Und am Ende ist es auch sehr tragisch. Aber es ist, wie soll ich dir sagen, es ist seine Charakterentwicklung ist während der gesamten Serie so geil. Okay, das ist jetzt keine Zusammenfassung, das ist jetzt wieder eine eigene Meinung, aber ja, ich
aber du hast ja schon die wichtigen Plotpoints zusammengefasst, ne?
Genau, die Plotpoints, oh mein
die
Gott.
Die Plotpoints, yeah. Ja.
Aber das ist eine geile Serie, Mann. Alter, ich habe das angeguckt und ich war so, yes. Aber weißt du, welche
halt
Serie
ist krass,
ich noch?
Das Krasse an Pablo Escobar ist ja, dass er bis heute auf der einen Seite natürlich, weil er viele auch Polizisten ermordet hat oder weil man vermutet, dass er wirklich Tausende von Menschen hat ermorden lassen von so Todesschwadronen und so. Auf der anderen Seite wird er aber auch unfassbar verehrt, ne, von der kolumbischen Bevölkerung, kolumbianischen Bevölkerung in Medellin und so, weil der ja Schulen gebaut hat von seinem Geld, weil der die Armen unterstützt hat. Und bis heute ist halt so in der Diskussion, hat er das gemacht als Imagemaßnahme, um auf der einen Seite als geiler Typ zu gelten, obwohl er halt ein krasser Gangster war? Oder war das einfach die andere Seite der Medaille? Also hat er es gar nicht aus Imagegründen gemacht, sondern weil er halt in manchen Dingen vielleicht doch kein schlechter Mensch
war? Doch, er hat das aus Imagegründen gemacht, weil er auch in die Politik wollte und er wollte einfach das Fußvolk. Pablo Escobar war ein sehr intelligenter Mensch, aber er war einfach ein Bastard. Sorry, wenn ich das so sage, aber
also das
Menschen,
wird in der Serie auch so erzählt.
Ja, aber auch Menschen, die Drogen verkaufen einfach, verstehst du? Das ist wie wenn ich Frauen halte für Zwangsprostitution und dann mit dem Geld eine Schule baue und alle dann sagen, wow, der Özcan ist eigentlich schon cool, verstehst du? Also das eine
der hat
das
eine
andere
Schule
nicht
gebaut
auf.
Von seiner Zwangsprostitution. Genau. Ja, du hast recht. Du hast
die Zwangsschule.
Du hast recht, dass der Zweck nicht immer die Mittel heiligt. Ne? Also du kannst du kannst nicht irgendwie 100.000 Menschen an die Nadel bringen und sagen, jetzt baue ich aber drei Schulen und dann ist wieder gut. So funktioniert's halt nicht. Ne?
Genau.
Es ging eher um den Antrieb, den er hatte. Ging es jetzt wirklich nur darum, dass die Leute ihn mögen oder ging es darum, dass er was zurückgeben wollte oder ging es halt wirklich darum, dass er in die Politik wollte? Keine Ahnung. Ich weiß nur, dass der halt echt krasse Sachen gemacht hat. Also jetzt fernab von der Serie, die weiß ich nicht, ob das da vorkommt. Es gibt ein bekanntes Polizeifoto von Pablo Escobar, wo er festgenommen worden ist und auf dem Polizeifoto grinst und zwar breit grinst.
Ja, klar.
Und an dem Abend waren alle, die ihn fotografiert haben auf diesem Foto, also der Polizeichef, die Typen, die bei dem Foto dabei waren, alle waren tot danach.
Ja,
also er hat sich morgens fotografieren lassen und abends wurde richtig aufgeräumt und du denkst so krass. Also das ist einfach, dass sowas überhaupt möglich war. Aber das gibt's wahrscheinlich in der Art und Weise heute auf einer anderen Ebene immer noch ganz genauso, ne?
Mit den Leuten kannst du auch nicht spaßen. Es gibt ja so ein, zum Beispiel einen Instagrammer, der voll viele Follower hatte. Ich glaube, in Mexiko war das, also irgendwo in einem lateinamerikanischen Land. Und der war mega bekannt in diesem Land, Basti, hatte Millionen Follower und hatte einen mega Einfluss. Und der hat gedacht, dass er cool ist und hat dann einfach mal so einen Drogenbaron gedisst, okay? Und dann war er halt tot.
Da hat er sich ein bisschen vertan.
Genau, da hat er sich ein bisschen vertan. Aber weißt
du,
welche
Serie
wir werden
nächste Woche von Instagrammern umgebracht wegen unserer letzten Folge, dass dann irgendeine mit ihrer Chai-Latte vor unserer Tür steht und uns mit ihren gemachten Fingernägeln totprügelt?
Nein, nicht mit ihren. Die bewerfen uns dann mit Tagescremes und, und Lotionen. Das ist geil. Das ist, ey, guck mal, ich schreibe ja gerade eine neue Show. Ich habe nächste Woche Freitag habe ich Vorpremiere, Basti, und ich habe noch nichts geschrieben.
Das ist mutig, Alter.
Ja, genau. Und deswegen finde ich das gerade so eine tolle Inspiration mit hier mit diesen Instagrammern, die in Deutschland Menschen angreifen.
Ja, also siehst mal so, aus diesen, ich habe ja noch einen anderen Podcast, Alliteration am Arsch, wo ich auch mit einem Kumpel einmal in der Woche quatsche. Und ganz viele Sachen aus meinem jetzigen Programm kommen aus diesem Podcast. Also wenn du dich, vieles in unserem Job entsteht ja dadurch, auch was wir jetzt gerade besprechen, wo ich immer wieder mal denke, so Teile davon kann man halt auch auf der Bühne erzählen, so, weil die Leute können ja. Wenn die Leute sich das hier bei dem, was wir machen, anhören, warum sollen sie es nicht auch auf der Bühne in, sagen wir mal, noch aufgespeckter Variante mit mehr Gags auch anhören? Ist ja kein großer Unterschied.
Das stimmt allerdings, ja. Hast
du
recht.
Oh, weißt du, was mir gerade einfällt, was wir mal bewerben müssen? Wenn ihr Bock habt, uns beide live zu sehen, ne? Dann sind wir nämlich am 21.01.2020 in Essen in der Zeche Kahn und nehmen eine Folge oder ich glaube zwei Folgen, vier Folgen, acht Folgen, ich weiß es nicht. Wir nehmen auf jeden Fall live auf beim Podcast-Festival in Essen. Bratwurst und Baklava live. Das erste Mal du und ich gemeinsam auf einer Bühne.
Ja,
nur
das
in
ist
Slips,
mega.
nur in Tangas, den ganzen Abend.
Ja,
aber
wegen
dafür
den Likes.
Mit unseren süßen Stimmen. Ich freue und für viele Likes. Wir freuen und mit ganz
natürlich.
Viel Tagescreme. Wir reiben uns gegenseitig mit Tagescreme ein. Das wird. Also wenn ihr Bock habt darauf, das zu sehen, dann könnt ihr Tickets kaufen auf podcastfestival.de. 21.01.2020 in der Zeche Karl. Das war jetzt
Hashtag,
genug Werbung, würde ich sagen.
Hashtag Werbung. Habe ich jetzt gemacht, damit wir auch abgesichert sind, Basti. Weißt du, welche Serien mich auch noch voll geflasht haben? Immer King of Queens fand ich immer voll lustig. Dann Big Bang Theory war eigentlich.
Big Bang Theory hat mich überhaupt nicht gekickt.
Echt jetzt? Boah, ich fand das richtig geil. Ich finde, du hättest voll gut reingepasst dort.
Weil ich so ein Nerd bin aus deiner Sicht, ja?
Ja. Weißt du, warum das dich nicht gekickt hat? Soll ich dir das sagen?
Hä? Sag's mir.
Weil du hast die Serie angeguckt und du bist so, hä, das sind doch ganz normale Typen.
Ja, ich weiß, also ich mag Sitcoms insgesamt mit eingespielten Lachern nicht. Mochte ich noch nie. So, nie.
Das sind keine eingespielten Lacher.
Alter, natürlich sind das eingespielte
Nein,
Lacher.
Nein, das ist von Live-Publikum.
Live-Publikum. Ja, oder?
Hast du das mal gesehen? Natürlich, Basti. Es gibt ein Making-of. Also du kannst alle Big Bang Theory folgen. Gibt es oft auch so ein Making-of. Und dann werden diese Szenen, die dort spielen, spielen die manchmal 4-5 Mal. Das sind manchmal auch One-Takes, die du dort siehst. Und da hockt wirklich das Publikum und die gucken sich das permanent an. Und die Lacher sind live. Das sind Live-Lacher. Bei diesen
also was
alten
ich auf jeden
Sachen.
Fall weiß, ist, dass viele von den alten Serien, ne, wo eingespielte Lacher, zum Beispiel hier El Bundy, ne, hier Schreckliche Familie
marriage.
Und so, ne? Genau. Das war ja so die Sitcom meiner Jugend, so, ne? Das lief damals halt Anfang Mitte der 90er die ganze Zeit im Fernsehen, die ganze Zeit. Ich konnte darüber damals auch lachen, mittlerweile nicht mehr, aber Alf und sowas, ne? Diese ganzen Dinger, wo diese Konservenlacher drüber waren, weißt du, was das Krasse darin ist? Diese Lacher sind aus den 50er Jahren. Das sind Konserven, die sind 40, 50, 60 Jahre alt. Das sind Publikums, die man damals aufgenommen hat. Gibt es ein Publikum, Mehrzahl, keine Ahnung, Publikumse, die man damals aufgenommen hat, die man dann immer wieder benutzt hat. Das heißt, wenn du dir eine alte Folge Schrecklich nette Familie anguckst, dann hörst du dort Tote lachen. Und zwar ausschließlich Tote, weil die Leute, die da gelacht haben, wären heute alle 100 Jahre alt. Ist das
Scheiße.
Creepy?
Das ist echt creepy.
Siehste?
Krass.
Habe ich dir mal wieder was beigebracht? Haben wir mal wieder was gelernt, ne? Big Bang Theory hat mich nie gekickt. Aber hier, was war das Erste, was du sagtest? King of Queens fand ich immer ganz cool.
Boah, King of Queens. Der Arthur ist der King, alter Mann.
Der lebt immer noch, ne? Das ist der Vater von, wie heißt er denn? Mein Gott. Zoolander.
Adam, nicht Adam.
Nicht Adam
Sandler.
Wie heißt er denn? Zoolander. Mein Gott. Das muss ich jetzt googeln, das kann ich so nicht stehen lassen.
Nein, der heißt
Jerry Spring, ne, der heißt nicht Jerry Springer, Jerry.
Nein, wie nicht
heißt Jerry. Ja klar, Arthur heißt Jerry in Wirklichkeit. Also
ja, Arthur.
Warte mal.
Wenn wir den Nachnamen haben, dann wissen wir es.
Ja, wie peinlich ist das, dass ich das nicht
das
weiß.
Das ist gerade echt
jetzt
peinlich.
Muss ich erstmal 3 Minuten mit einem Weidenstrauch im Rücken hauen, ey. Er heißt natürlich Ben Stiller natürlich.
Stiller,
Jerry
genau,
Stiller.
Mann.
Und Jerry weißt du, was Stillung jetzt noch kommt als Zusatzinfo für dich, der es nicht wusste?
Jetzt.
Die Oma aus Alf, ne? Es gibt eine Oma aus Alf, beziehungsweise die Nachbarin in Alf, ne? Es gibt ja die Og McMonix. Nee, ist es die? Nee, wer war denn das nochmal? Die Mutter von der Familie von Alf, also nicht, also, eine Oma aus der Alf-Serie, Anne Mamara, das war die Ehefrau von Jerry Stiller und die Mutter von Ben Stiller.
Nee.
Doch.
Alter,
das haut dich jetzt um. Ne? Die lebt aber nicht mehr. Aber Jerry Stiller lebt immer noch. Der ist über 90 mittlerweile. Und
Mann,
das
Mann.
War auch eine schöne Sitcom. Die war lustig und gut. Die Ehefrau von ihm hier, die ist ja zu Scientology gewechselt und hat da zum Glück irgendwann den Absprung geschafft. Ne? Die, wie heißt die nochmal? Lea Rimini oder so, ne?
Lea Rimini.
Die war jahrelang richtig fett bei Scientology drin und ist dann ausgestiegen und behauptet halt Leute noch, sie würde gejagt werden von Scientology und so.
Wird man da erfolgreich, wenn man bei Scientology ist? Weil hier in Stuttgart hat das jetzt auch aufgemacht.
Ja, könntest du mal hingehen. Könntest du sagen, hier, ich bin Öljan, ich wäre gerne auch mal Scientologe. Ich, Ich weiß nicht genug darüber. Also ich habe ein Buch über Scientology gelesen und ich fand es schon sehr erschreckend. Ich glaube, klar, das System, was dahinter funktioniert, ist, du hast halt diese krassen Figuren in der Öffentlichkeit. Tom Cruise, muss man nicht drüber reden, so, das ist der Größte. Dann gibt's die, von denen man das nicht so wirklich weiß. Also zum Beispiel Will Smith soll auch bei Scientology sein.
Okay.
Behauptet aber immer, er wär's nicht. Aber dann hat man mal festgestellt, dass er in den letzten Jahren über 100 Millionen Dollar an Scientology gespendet hat. Das heißt, wenn du nicht in dem Verein bist, spendest du nicht 100 Millionen Dollar dahin. Ne? Also
100 Millionen Dollar?
Ja, Alter, was meinst du, was Will Smith für Kohle hat? Ist einer der größten Stars des Planeten. Wenn der einen Werbevertrag macht, dann ist die Zahl vor dem Komma direkt mal achtstellig, siebenstellig. Achtstellig wäre eine Milliarde, glaube ich. Aber also richtig, richtig viel. Ne?
Mhm. Nee, ich finde es halt krass, dass der 100 Millionen gespendet hat. Also da kann er jetzt nicht mal sagen so, ach, ich spende allen Institutionen etwas, verstehst du?
Mit denen habe ich nichts zu tun. Scientology fand ich nur vom Namen so nett, weißt du? Ja. Ich meine, das Ding ist, glaube ich, dass solche Figuren wie Tom Cruise und so, die müssen nicht zahlen, um bei Scientology dabei zu sein, weil die sind natürlich Werbefiguren für die. Ja. Der normale, ich habe mal, in diesem Buch stand halt aufgelistet, du versuchst ja so Stufen aufzusteigen, ne? Und ganz oben ist dann der, ich weiß nicht mehr genau der Begriff, der oberste Tetan. Ne? Theta kommt irgendwie von Leben, griechisch. Und Tom Cruise ist zum Beispiel ein oberster Titan. Da gibt's nur 10 oder 100 oder so auf der Welt. Das ist das Höchste, was du erreichen kannst. Ne?
Okay.
Und wenn du ganz normal bei Scientology anfängst, dann musst du ja sogenannte Meetings machen, wo du dann an so Geräte angeschlossen wirst und musst dann so Kurse machen. Und all diese Kurse kosten Geld. Und zwar nicht ein bisschen, sondern richtig viel Geld. Okay. Und das Geld, was du bezahlst, ne, das fließt immer weiter in Scientology rein und hilft denen halt, diese Kirche weltweit aufzubauen. Und diese Flak-Figuren wie halt ein Tom Cruise oder so, der muss natürlich überhaupt nichts zahlen, weil der bringt denen ja die Mitglieder ein. Mittlerweile wahrscheinlich auch nicht mehr, weil alle Tom Cruise für total verrückt halten. Aber ich finde halt, jedes System, das so darauf basiert, dass die Mitglieder immer mehr und mehr Geld zahlen, ob es jetzt eine Sekte ist oder eine Firma oder sonst was, das kann nicht gut sein. Das kann halt nicht richtig sein. So, mehr kann ich über Scientology aber eigentlich nicht sagen, weil in Deutschland hat das ja nicht den gleichen Stellenwert wie in Amerika. In Amerika dagegen sieht es, glaube ich, völlig anders aus.
Ja, in den USA ist anders, aber die sind ja generell ein bisschen crazy in vielerlei Hinsicht. aber ich würde, das ist ja immer so, dass viele denken, dass die halt dadurch erfolgreich werden. Ich hatte dir das doch mal auch privat, glaube ich, mal erzählt, dass so ein Typ, der hat ein Video über mich gemacht auf YouTube, wo er sagt, Özcan Kosa hat seine Seele an den Teufel verkauft. Und deswegen ist er jetzt an Ruhm und Erfolg gekommen. Und ich habe das auch letztens auf Insta Live erzählt. Und das ist aber echt krass, Alter.
Wie kam der Wichser denn da drauf?
Bro, ich also habe mir das angeguckt. Ich weiß es nicht. Ich habe mir diese... Er hat so Videos so zusammengeschnitten mit so einer krassen Melodie. So, weißt du? Und hier sehen wir Özcan Kosa, wie er die Zeichen des Teufels unterschwellig... weißt du, und dann mache ich so einen Italiener nach. In Italien ist zum Beispiel so, wenn deine Frau fremd geht, dann nennt man dich Cornuto, der Gehörnte. Verstehst du? So einen Typen habe ich nachgemacht und dann sagt er, das ist das Zeichen, dann zeigt er so mich und danach zeigt er zum Beispiel, keine Ahnung, Eminem und so. Weißt du, wo er auch so das Zeichen
von allen, die der Teufel befallen hat, oder was?
Ja, nein, das sind alle Menschen, die erfolgreich sind und weil die ihre Seele, als wird so eine Hotline geben, wo du halt anrufen kannst und sagen, weißt du, in der Hölle und sagst so, hallo, hier ist die Hölle. Wenn Sie erfolgreich sein wollen, dann drücken Sie jetzt bitte die 1. Zum Seele verkaufen bitte die 2. Verstehst du? Und dann hat er wahrscheinlich...
Und wenn Sie nicht wollen, dass dieses Gespräch aufgezeichnet wird, drücken Sie bitte die 3.
Nein, das Geile wäre natürlich, wenn dann kommen wir nach der neuen Datenschutzgrundverordnung, sind wir dazu verpflichtet, sogar die Hölle hat Angst, Alter, verklagt zu werden von der Europäischen Union.
Ja, das ist gar nicht so unrealistisch. Ich habe gestern versucht, den DSL-Vertrag meines Vaters zu überarbeiten. Also mein Vater hat keine Ahnung von Internet und so und hat zu Hause hat halt DSL jetzt. Und wollten meine Eltern, dass ich da was verändere, so. Und dann habe ich da angerufen, dann sagt sie gleich, sie klingen aber gar nicht wie jemand, der 70 ist. Und dann sage ich, ja, ich bin da so, dann darf ich ihnen keine weitere Auskunft mehr geben. Und denkst so, Alter, ohne Scheiß. Glaubt ihr jetzt ernsthaft, ich will mich bereichern, indem ich das DSL meines Vaters umstellen lasse von 16 auf 32 Mbit? Also, diese ganze Datenschutzscheiße ist ja schön und gut, ne? Aber die übertreiben es halt auch so ein bisschen.
Aber
und jetzt muss ich zu meinem Vater fahren, muss seine Unterschrift einholen plus eine Vollmacht, damit ich seinen DSL-Vertrag verändern darf.
Mm-mm.
Oder weißt ich muss den warum? Teufel anrufen.
Weißt du auch warum? Nein, nein, es war ja ein Skandal vor kurzem, dass bei einem großen Mobilfunkanbieter, dass da Leute angerufen haben und nur den Namen genannt haben und die Straße und um herauszufinden, wie was läuft, und dann haben die halt die anderen Daten, dann haben die halt irgendwie so hinterhältig gefragt, ja, wie war denn das jetzt nochmal mit meiner Kontoverbindung, weil ich habe das und das, und dann haben die halt Infos rausgeholt und damit Abbuchungen gemacht.
Okay. Gut,
und deswegen sind die jetzt gerade so, cool. So voll hinterher. Bei mir ist zum Beispiel so, wenn ich für meinen Vater etwas erledige, dann sagen die, ja, sind Sie das? Dann sage ich, nein, aber mein Vater ist neben mir. Und dann sage ich, ich gebe ihn jetzt meinem Vater. Und dann sagt halt mein Vater, ja, Sie können sprechen mit Sohn. Und dann kläre ich dann die Sache ab.
Cool. Ist dein Vater dann da, um das zu sagen? Das meinte die dann gestern nämlich auch. Könnten Sie mir Ihren Vater mal geben? Ich sag, mein Vater lebt nicht bei mir. Ich bin 35 Jahre alt, so, ne? Was soll ich jetzt bei meinem, mein Vater lebt 100 Kilometer entfernt. Ja, dann müssen Sie da hinfahren. Denkst so, Alter, in Gottes Namen, krass. Ey.
Oh mein Gott.
Aber gut, Datenschutz ist Datenschutz, so. Und was hat der Mann, der dich zum Teufel, der meint, dass du deine Seele an den Teufel verkauft hast? Hast du den mal angeschrieben? Hast du mal was von dem gehört?
Nein, nein, ich hab auch drunter, dann habe ich Kommentar geschrieben bei YouTube, und dann habe ich gemeint, hallo, hier ist Satan, ihr könnt eure Seele auch an den Teufel verkaufen, schickt eine E-Mail an satan@kosa.tv, und ich habe es halt ins Lächerliche gezogen. Aber weißt du, was da der Hammer ist? Er sagt halt, Özcan Kosa macht das, um mit Ruhm und Ehre und Geld zu machen, aber selber hat er das YouTube-Video monetarisiert, weißt du, damit er selber Geld verdient, der Penner.
Geil. Und jetzt könnt ihr am Ende meine große DVD kaufen. Diese Prominenten gehören zur Hölle.
Genau, Illuminaten. Ja, er sagt halt auch, ich wäre Illuminati und so. Und das ist halt mega lustig. Also für mich, das Komische war, das sind halt irgendwelche so Araber, verstehst du? Das sind irgendwie so arabische Christen. Und sind halt, ja, egal was Araber machen, die sind ja radikal, ob sie jetzt Christen sind oder Moslems. Okay, ja, ich weiß, eins live kann das rausschneiden, aber egal. auf jeden Fall war das halt so, dass die so irgendwie, das sind so radikale Christen. Und weil ich auch so eine Nummer habe, wo ich sag so, hey, junger Mann, nicht übers Wasser laufen, etc., will er halt so, keine Ahnung, der Islam ist so und so und bla bla bla. Oh, es ist ganz komisches Video. Also du musst es dir mal angucken, weil der Typ ist echt ein Fischmeck.
Das ist noch online, das kann man noch sehen.
Ja, ja, du musst einfach eingeben, Özcan Kosa und dann Satan. Und dann kannst du es dir mal angucken.
Das gebe ich mir gleich. Ich habe gestern das erste Mal bei YouTube einen Kommentar löschen lassen.
Okay.
Ich, ehrlich gesagt, weißt du, in unserem Job, du musst dich halt damit auseinandersetzen, dass Leute schreiben, ist ein Huren, so, finde ich nicht lustig, bla bla.
Ja.
Ne? Ja gut, kann jeder schreiben, weißt du, finde ich, ist okay, jeder kann seine Meinung haben. Ich finde es halt seltsam, so, dann guck dir doch mein Video nicht an, wenn du mich nicht gut findest. Dann mach's doch aus und dann ist es eigentlich gut. Mhm. Aber ich hatte ja hier den XXL-Nacht-Auftritt, ne, und den haben mittlerweile echt viele Leute auch im Internet geklickt, so, und ich habe mich total gefreut über viele positive Kommentare. Mhm. Und dann hat jemand drunter geschrieben, ich verstehe nicht, wie man über diesen Mann lachen kann, dieser Mann ist ein Pädophiler. Und dann halt noch so zwei, drei Sätze, ich würde irgendwas mit Kindern machen. Und dann habe ich halt persönlich bei YouTube, YouTube angeschrieben, habe gesagt, ganz ehrlich, ich schalte einen Anwalt ein, wenn ihr das drin stehen lasst, weil ich finde, das ist, also, das überschreitet für mich eine Grenze, eine ganz deutliche Grenze, so.
Ja, definitiv.
Ich habe nie, also erstens, weißt du, darüber müssen wir nicht diskutieren, dass ich nicht pädophil bin. Zweitens, es gibt auch überhaupt keinen Anlass, das zu behaupten. Also ich habe nie irgendwas in diese Richtung gesagt. Ich habe keine Nummer, die irgendwas damit berührt, also keine Comedy-Nummer, die irgendwas mit Kindern in dieser Richtung hat. Ich habe mich darüber nie öffentlich geäußert. Es gibt sicherlich nichts über mich irgendwie vermerkt irgendwo. Ich bin nicht pädophil, und sowas zu behaupten, finde ich, das geht dann schon in die richtige Übel- und Nachrede, weißt du, wo du dann nicht mehr sagen kannst, ja, ja, ist ja Internet und der Typ heißt dann Johnny666 und darf ja schreiben, was er will, sondern das ist für mich halt so, ich gehe zum Anwalt und notfalls verklage ich den Wichser, wenn er solche Sachen über mich behauptet, weil irgendwo hat man ja auch noch eine Würde, die bedroht wird, und das fand ich richtig krass. Und da hat YouTube dann auch wirklich innerhalb von 3 Stunden geantwortet, dass sie den Kommentar gesperrt und den Typen gesperrt haben. Das fand ich relativ okay.
Ist ja
Hofmord. Aber wie krass das ist, dass Menschen solche Dinge über dich einfach mal so in den Raum werfen können, wo du dann so sitzt und denkst, Alter, schreibt er das wirklich?
Ja, aber das Ding ist einfach, dass diese Menschen, die haben, er hat zum Beispiel das erreicht, was er wollte. Das ist Aufmerksamkeit. Diese Menschen, guck mal, weißt du noch, also eine Schweizer Kollegin hat mal, das habe ich glaube ich schon mal gesagt, sie hat gemeint, Kollegin war das, sie hat gemeint, kennt ihr noch diese Menschen, die früher am Straßenrand standen, mit den Schildern, wo drauf stand, die Aliens kommen? Und dann hat sie gesagt, diese Menschen haben jetzt auch Twitter.
Ja. Und der früher im Dorf auf dem Marktplatz saß und sich irgendwie mit Tomaten bewerfen lassen musste, weil er so gestört war, der darf heute ins Internet gehen. So ist es.
Genau, halt. Und das ist halt
klar,
die Sache.
Natürlich,
und die haben 50 Accounts und die sind krank.
Ich weiß.
Und,
aber trotzdem,
deswegen,
ich ignoriere das normalerweise immer. Aber bei der Nummer habe ich dann so gedacht, ey, irgendwo
ja, das
ist
geht
auch eine Grenze,
das ist
so,
auch,
weißt du?
Ja, das ist auch ekelhaft, klar. Darüber
und
wollen wir gar
halt
nicht
so,
diskutieren.
Ich finde, diesen Vorwurf, den darf man anderen Menschen nicht machen, weil wenn es da keine 100% gesicherten Erkenntnisse gibt, egal auf wen bezogen, dann ist das ein Todesurteil. Ein öffentliches Todesurteil. Und selbst wenn das irgendein Arschloch bei YouTube drunter schreibt, da habe ich richtig Hals gekriegt, so in dem Moment. Habe gedacht, ja. Alter, wie kannst du das machen,
da
sowas
unter
ein Video zu schreiben?
Ja, das verstehe ich aber auch.
Was war das Schlimmste, was jemals jemand über dich geschrieben hat? Die Satan-Nummer oder auch irgendwas,
nee,
wo du gesagt
das mit dem
hast,
Satan,
das kann
ich nicht
stehen lassen?
Nee, die Satan-Nummer, da habe ich voll drüber gelacht. Mich stört es gar nicht, wenn jemand schreibt, hey, das ist voll scheiß Comedy, so ein Idiot, der denkt, der ist lustig, sowas juckt mich gar nicht. Mich trifft es, sobald es persönlich zum Beispiel um meine Familie geht, um meine Mutter oder so, und jemand dann meine Mutter beleidigt, weil das ist immer so, ich denke, über mich könnt ihr sagen, was ihr wollt, es ist mir vollkommen egal, über mich, meine Herkunft, mein Aussehen, Macht, aber sobald es zum Beispiel meine Mutter betrifft, weil sie ist, darüber brauchen wir gar nicht diskutieren, das trifft mich dann immer direkt in meinem Herzen, aber ich habe in letzter Zeit einfach gelernt, ich habe einfach darüber gelernt, damit umzugehen und mir sagen, ignoriere es einfach, weil wenn du jemanden belächelst, ist es, oder einfach ignorierst, dann ist es für ihn das Schlimmste, was es gibt. Und wenn du es dann wirklich nicht mal beachtest, dann ist das auch scheißegal. Hm. Und für dich, was war für dich das Schlimmste? Also
ja,
das war was du gesagt hast.
Ja,
klar.
Ja, das war das Schlimmste. Okay. Ich habe schon so viel gelesen, weißt du, so viel negative Sachen. Am Anfang meiner Karriere habe ich mir das zu Herzen genommen. Ich weiß noch, mein erster TV-Total-Auftritt, wo ich echt nicht gut war. Ne? Da standen so schlimme Sachen unter den Videos. Und ich habe echt kurz gedacht, so, ich höre auf. Aber dann habe ich es als eine Art Antrieb genommen und habe gedacht, so, ey, ich werde einfach besser. Und ich werde besser und besser und besser. Und mittlerweile habe ich echt das große Glück, dass fast unter all meinen Videos sehr, sehr viele positive Sachen stehen. Und immer wieder mal einer, der schreibt, was für ein Bastard, was für ein Idiot, bla bla bla. Erst recht, wenn du dich politisch äußerst. Ich habe ja auf der XXL-Bühne was über, das bist du, ne? Ich habe auf der XXL-Bühne was über die AfD gesagt. Und natürlich hast du dann rechte Trolle, die drunter schreiben, so Vaterlandsverräter und so. Ey, auf die erst recht geschissen. Aber die Nummer mit den Pädophilen, das war schon so, wo ich geatmet habe und gedacht habe, ey, irgendwo ist eine Grenze. Ne? Also das ist einfach dann für mich dann erreicht, wenn jemand sowas drunter schreibt. Dann habe ich, wenn mir jemand das über Facebook oder Twitter oder sowas schreibt, dann blocke ich das Arschloch einfach. Das ist immer lustig, wenn du ich blocke einfach Leute, die mir solche Sachen schreiben, weil es gibt keine Veranlassung für mich, persönlich mich mit jemandem auseinanderzusetzen, der mich persönlich beleidigt. Warum soll ich das denn? Dafür gibt's doch den Block-Button. Aber bei YouTube, bei den Videos, die ich gar nicht in der Kontrolle habe, da kann ich das natürlich nicht.
Klar.
Und ich glaube, man sollte immer insgesamt im Leben, immer, bei allem, das ist wirklich sowas, was mein Opa mir als Kind beigebracht hat, die goldene Regel, was du nicht willst, was man dir tue, das füge keinem anderen zu. Was du nicht möchtest, was man dir an Beleidigung an den Kopf wirft, was du nicht möchtest, was man dir persönlich sagt, obwohl man dich gar nicht kennt, das schreibt doch auch nicht anderen. Du kannst ja meine Comedy scheiße finden, du kannst mich auch als Mensch scheiße finden, aber muss es denn auf so eine extrem persönliche Ebene geraten? Man kann ja auch einfach schreiben, finde ich nicht lustig, fertig, dann ist es okay.
Du hast recht. Und da denke ich auch, weißt du, Worte sind wie Kugeln. Sobald sie aus deinem Mund kommen, können sie nicht mehr zurück und können einen Menschen verletzen. Und deswegen sollte man jeden Menschen, so wie es dein Opa gesagt hat, ich finde, einen besseren Abschluss für diese Folge kann es eigentlich nicht geben, dass man jeden Menschen so behandeln sollte und mit ihm auch so reden sollte, wie man es sich selbst wünscht. Und falls ihr Leute irgendwas habt, falls ihr mal irgendwelche komischen Kommentare bei euch auf euren Social Media Plattformen bekommen habt oder mal auch auf WhatsApp oder mal privat jemand zu euch gesagt hat, dann schickt uns das, weil vielleicht können wir das mal in unserer nächsten Folge bearbeiten und besprechen. Und ich würde an dieser Stelle sagen, das war Bratwurst und Baklava mit my man Basti, the King of the Ring. und meiner Wenigkeit. Und wir sehen uns und hören uns nächste Woche wieder.
Tschüss.
Und übrigens, wenn Schlägerei gibt, ruft nicht den Basti. Peace out, Mama Brothers.
1 Live. Bratwurst und Baklava. Yeah.